willkommen zu einer neuen Ausgabe des Karrieremagazin-Podcasts auf stellenmarkt.de. Stell dir mal einen Job vor, bei dem du schon in der Ausbildung bis zu 5.000 Euro im Monat verdienen kannst.
5.000 Euro?
Ja. Und das Einstiegsgehalt liegt bei bis zu 120.000 Euro im Jahr. Das klingt ja fast wie ein Lottogewinn, oder?
Absolut.
Wir sprechen heute über einen der bestbezahlten und ja, gleichzeitig geheimnisvollsten Berufe, die es gibt. Den des Fluglotsen.
Und wir wollen heute für dich mal so ein bisschen hinter diesen schillernden Vorhang schauen.
Inwa.
Denn bei solchen Summen, da fragt man sich ja sofort, wo ist der Haken?
Ja, wo ist der Haken?
Wir schauen uns also mal an, was wirklich hinter diesem Traumgehalt steckt. Die enorme Verantwortung, der extrem harte Weg in den Job und auch die ganz besonderen Arbeitsbedingungen.
Richtig. Die Mission für heute ist also klar. Ist Fluglotse wirklich ein Traumberuf oder ist der Preis dafür am Ende vielleicht doch zu hoch? Okay, dann schauen wir uns das mal genauer an. Und fangen wir doch da an, wo es am meisten glänzt. Beim Geld.
Das ist wohl der Punkt, der die meisten sofort fasziniert. Und das Besondere ist ja, dass dieser finanzielle Segen nicht erst nach Jahren im Job beginnt.
Nee.
Sondern quasi am ersten Tag der Ausbildung.
Absolut. Das ist der Punkt, der mich am meisten umgehauen hat. Man startet in der Theoriephase mit 1250 Euro im Monat.
Was hier schon mehr ist als in vielen anderen Top-Ausbildungen.
Richtig. Aber dann kommt die Praxisphase. Und das Gehalt springt auf bis zu 5000 Euro im Monat.
Ja.
5000! Als Azubi! Ich überlege gerade, was ich damals verdient habe. Das ist eine komplett andere Welt.
Das ist es. Man will damit halt von Anfang an die besten Leute anziehen und sie auch finanziell absichern.
Weil ein Nebenjob undenkbar wäre.
Absolut undenkbar. Aber das ist ja, wie du sagst, nur der Anfang. Nach der Ausbildung als fertiger Lotse geht die Gehaltsentwicklung erst richtig los.
Und was heißt das konkret?
Ein Einstiegsgehalt von bis zu 120.000 Euro brutto pro Jahr ist absolut realistisch.
120.000 als Einstieg. Und es geht ja noch weiter, oder? Ich habe da von Zahlen bis zu 200.000 Euro gelesen.
Genau. Mit Berufserfahrung, mehr Verantwortung und den entsprechenden Zulagen kann das Jahresgehalt auf 200.000 Euro und in Spitzenpositionen auch darüber ansteigen.
Das ist eine Gehaltsklasse von Oberärzten oder Partnern in Anwaltskanzleien?
Exakt. Oder im Topmanagement.
Unglaublich.
Um das mal greifbar zu machen, es gibt da eine konkrete Gehaltsgruppe bei der Deutschen Flugsicherung, da liegt das Monatsbrutto schon ohne irgendwelche Zulagen bei 12.500 Euro.
12.500 Euro, Grundgehalt.
Genau. Und da bleiben dann, je nach Steuerklasse, schnell mal 7.500 Euro netto im Monat übrig.
Wow.
Und dann kommen die Zulagen noch oben drauf.
Was mich dabei aber wundert, wenn das Gehalt so exorbitant hoch ist, warum findet man diese Zahlen so selten in offiziellen Statistiken?
Ja.
Ich meine, im Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit steht da nur so eine ganz vage Angabe.
Das ist ein exzellenter Punkt. Und das hat einen rein statistischen, fast schon bürokratischen Grund.
Okay, den musst du mir kurz erklären.
Gerne. Das liegt an der sogenannten Beitragsbemessungsgrenze.
Beitragsbemessungsgrenze.
Genau. Die legt fest, bis zu welchem Einkommen Beiträge in die Rentenversicherung gezahlt werden. Alles darüber ist beitragsfrei.
Ah.
Und die offiziellen Statistiken, wie der Entgeltatlas, die erfassen die Gehälter eben nur bis zu dieser Grenze.
Und weil die Fluglotsen weit drüber liegen?
Genau. Werden ihre wahren Gehälter statistisch gar nicht erfasst. Da steht dann halt nur, dass das Mediengehalt über, ich glaube, 7.450 Euro liegt.
Was ja eine massive Untertreibung ist. Quasi eine statistische Unsichtbarkeit der echten Spitzengehälter.
Exakt. Das allein zeigt dir schon, dass wir hier über eine absolute Ausnahmekarriere sprechen.
Und da muss man sich unweigerlich fragen, welchen Preis zahlt man für so ein Gehalt? Das ist ja nicht nur mal eine Nachtschicht.
Nein, das geht viel, viel tiefer. Und damit sind wir beim Kern des Berufs. Der Verantwortung.
Mhm.
Die Hauptaufgabe ist es, den Luftverkehr in einem zugewiesenen Sektor sicher zu leiten. Man steht per Funk in permanentem Kontakt mit den Piloten.
Und gibt denen Anweisungen?
Klare, verbindliche Anweisungen zu Kurs, Flughöhe, Geschwindigkeit. Jeder Fehler ist potenziell katastrophal.
Wenn man von Sektoren spricht, klingt das immer so abstrakt. Ich stelle mir ja immer den Lotsen im Tower vor. Der mit dem Fernglas rausschaut.
Das ist ein gutes Bild. Das sind die Tower-Lotsen. Die sind für alles zuständig, was man vom Tower aus sehen kann. Starts, Landungen, die Rollwege. Richtig. Aber das ist nur ein Teil. Der weitaus größere Teil sind die Center-Lotsen. Die sitzen nicht im Tower, sondern in großen Kontrollzentralen vor riesigen Radarschirmen.
Und die managen dann den Luftraum zwischen den Flughäfen?
Genau. Die übernehmen ein Flugzeug nach dem Start und begleiten es sicher durch ihren Sektor, bis sie es an den nächsten Lotsen übergeben.
Und genau da, vor diesen Radarschirmen, entsteht dieser immense Druck, von dem immer die Rede ist.
Absolut. Stell dir vor, du bist für so einen Sektor verantwortlich. Auf deinem Schirm siehst du gerade 7 Flugzeuge. 7 kleine Punkte.
Okay.
Jedes dieser Flugzeuge, sagen wir, ein Airbus A320 mit durchschnittlich 200 Menschen an Bord.
Das sind, Moment, 1400 Menschen.
Genau. In diesem einen Moment trägst du die direkte, unmittelbare Verantwortung für die Sicherheit von 1400 Menschen.
Krass.
Du bist die einzige Person, die den Überblick hat und dafür sorgt, dass diese Punkte sicher aneinander vorbeikommen.
Aber ist einem das im Arbeitsalltag wirklich immer so bewusst? Oder werden das irgendwann nur noch Punkte auf einem Bildschirm? Ich frage mich, wie man diese Last jeden Tag aufs Neue schultern kann.
Das ist die psychologische Kernkompetenz. Du musst einerseits eine professionelle Distanz wahren.
Klar, sonst wirst du ja verrückt.
Sonst wärst du handlungsunfähig. Andererseits darfst du niemals vergessen, was diese Punkte repräsentieren.
Ein permanenter Balanceakt?
Total. Hektik, Ärger, private Sorgen, das ist alles tabu. Sobald du das Headset aufsetzt, existiert nur noch dieser Luftraum. Es geht um vorausschauendes Denken, um Entscheidungen in Sekunden. Das ist eine mentale Belastung auf einem extrem hohen Niveau.
Das kann ich mir vorstellen. Und das bringt mich zu dem Punkt, wenn die Anforderungen so extrem hoch sind, wie stellt man überhaupt sicher, dass man die richtigen Leute findet?
Ja.
Ich meine, das testet man ja nicht in einem normalen Vorstellungsgespräch mit, wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
Völlig richtig. Und genau deshalb ist der Auswahlprozess einer der härtesten und selektivsten, die es in Deutschland überhaupt gibt.
Die Statistik dazu ist ja auch eindeutig.
Absolut. Nur etwa 5% aller Bewerberinnen und Bewerber schaffen es. Von der ersten Bewerbung bis zum Abschluss.
5%? Das heißt 95 von 100 scheitern. Das ist ein extremes Nadelöhr. Wie muss man sich dieses Verfahren denn vorstellen?
Es ist ein mehrstufiger Prozess. Es fängt an mit einem Online-Test von zu Hause. Das ist schon die erste große Hürde.
Und wer den schafft?
Der wird zum eigentlichen Assessment Center nach Hamburg eingeladen. Zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und da wird's dann richtig ernst.
Da werden die kognitiven Fähigkeiten geprüft.
Auf Herz und Nieren, räumliches Vorstellungsvermögen, Konzentration unter Stress, Merkfähigkeit und vor allem Multitasking-Fähigkeit.
Kannst du da mal ein Beispiel geben? Was für Tests sind das?
Stell dir vor, du musst auf einem Bildschirm geometrische Figuren im Kopf drehen und zuordnen, während du gleichzeitig über Kopfhörer Zahlen hörst, die du dir merken musst.
Okay.
Und zusätzlich noch mit der anderen Hand auf ein visuelles Signal reagieren musst. Alles unter Zeitdruck.
Mein Gehirn hat schon beim Zuhören den Knoten bekommen. Das klingt brutal. Und das ist nur ein Teil?
Nur ein Teil. Wer diesen Marathon übersteht, kommt in die nächste Runde. Da geht es dann um Motivation, Teamfähigkeit und Englisch.
Englisch ist ja die Sprache der Luftfahrt.
Und muss perfekt sitzen. Den Abschluss bildet dann eine umfassende medizinische Tauglichkeitsprüfung. Augen, Ohren, Psyche, Physis. Alles wird gecheckt.
Das ist schon ein extrem anspruchsvoller Parcours. Aber das wirklich Verrückte, das diesen Prozess von fast allem anderen unterscheidet, ist doch diese eine ganz bestimmte Regel.
Ja, und das ist der Punkt, der den psychologischen Druck für die Bewerber ins Unermessliche steigert.
Nämlich?
Du hast nur eine einzige Chance im ganzen Leben.
Moment, wie bitte? Also wenn ich mit 20 durchfalle, kann ich es nicht mit 22 nochmal versuchen? Reifer und besser vorbereitet?
Nein. Wer einmal durchfällt, egal in welcher Stufe, kann sich nie wieder bewerben.
Das ist ja unglaublich.
Ende der Geschichte. Eine zweite Chance gibt es nicht.
Warum so eine endgültige, fast schon unbarmherzige Regelung?
Die Begründung dafür ist ziemlich radikal und faszinierend zugleich. Man geht fundamental davon aus, dass die Kernkompetenzen für diesen Job angeboren sind.
Angeboren?
Genau. Nicht erlernbar. Dinge wie dieses exzellente räumliche Vorstellungsvermögen, die extreme Belastbarkeit, das Multitasking. Die Annahme ist, entweder du hast es oder du hast es nicht.
Und man kann es nicht antrainieren?
So die Logik. Nein. Deshalb sei eine zweite Teilnahme nicht sinnvoll.
Das ist eine harte Ansage. Wenn man es dann aber geschafft hat, wie sieht dann der Alltag aus? Man hört ja immer von den kurzen Arbeitszeiten.
Das stimmt, auf den ersten Blick. Ein Lotse arbeitet maximal 6 Stunden pro Tag direkt am Radar oder im Tower. Die Wochenarbeitszeit liegt im Schnitt bei nur 36 Stunden inklusive Pausen.
Das klingt erstmal wie ein Traumjob, aber nach allem, was du gerade erzählt hast,
ist das kein Luxus, sondern reine Notwendigkeit.
Um nicht auszubrennen.
Genau das ist es. Du kannst diese hochkonzentrierte, fehlerfreie Arbeit nicht 8 Stunden am Stück leisten. Das Gehirn braucht diese langen Pausen, um wieder runterzukommen und sich zu regenerieren.
Diese Pausen sind also Teil der Sicherheitsarchitektur.
Ein integraler und unverzichtbarer Bestandteil, ja.
Und es gibt ja nicht nur beim Arbeitsalltag, sondern für die ganze Karriere sehr strikte Leitplanken. Die Altersgrenzen sind ja auch so ein einzigartiger Aspekt.
Richtig. Das fängt schon bei der Bewerbung an. Du darfst bei Bewerbungsschluss nicht älter als 24 Jahre sein.
Warum das?
Man geht davon aus, dass in diesem Alter die kognitive Lern- und Aufnahmefähigkeit für diese komplexen Inhalte am höchsten ist.
Und es gibt ja auch ein festes Ablaufdatum?
Genau. Mit 57 Jahren ist zwingend Schluss am Radar. Ab diesem Alter darf man den Job als Lotse nicht mehr ausüben.
Mit 57 ist man ja noch gute 10 Jahre vom gesetzlichen Rentenalter entfernt. Was macht man dann? Steht man auf der Straße?
Nein, da ist man sehr gut abgesichert. Es gibt im Grunde 2 Wege. Der eine ist die sogenannte Übergangsversorgung.
Okay.
Dabei erhält der ehemalige Lotse bis zum Renteneintritt zwischen 60% und 70% seines letzten, sehr hohen Gehalts.
Damit ist man finanziell also exzellent versorgt. Und die zweite Option?
Eine alternative Karriere innerhalb der Flugsicherung. Wer mit 57 noch topfit ist, kann seine enorme Erfahrung einbringen. Als Schichtleiter, als Ausbilder oder in der Verwaltung. Man wird also definitiv nicht fallen gelassen.
Fassen wir das also für dich nochmal zusammen. Auf der einen Seite haben wir dieses Paket, das wirklich wie ein 6er im Lotto klingt.
Mhm.
Ein extrem hohes Gehalt schon in der Ausbildung, scheinbar kurze, gut planbare Arbeitszeiten.
Und auf der anderen Seite haben wir den Preis dafür. Eine immense, sekündliche Verantwortung für Hunderten, manchmal Tausende Menschenleben.
Dazu dieser brutale Auswahlprozess, 5% Bestehensquote und diese Einmal-und-nie-wieder-Regel.
Und schließlich ein fester Endpunkt der Karriere am Radar mit 57, der das ganze Berufsleben von Anfang an mitdefiniert.
Das Bild ist also viel komplexer als das Klischee vom viel Geld für wenig Arbeit.
Es ist eher extrem viel Geld für extrem viel Verantwortung und eine extrem hohe Hürde, um überhaupt reinzukommen.
Absolut.
Genau deshalb ist es so wichtig zu verstehen. Dieser Beruf ist absolut nichts für Leute, die nur auf das Gehalt schauen. Die scheitern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon im Auswahlprozess.
Die Motivation muss von innen kommen.
Sie muss intrinsisch sein. Aus einer tiefen Faszination für die Luftfahrt, für komplexe Systeme. Dieser innere Antrieb ist wahrscheinlich auch das, was einem die mentale Stärke gibt, das alles zu überstehen.
Es ist weniger ein Job als eine Berufung.
Genau das.
Und das wirft eine wirklich spannende Frage für dich auf, über die du mal nachdenken kannst. Die Annahme der Flugsicherung, dass die entscheidenden Fähigkeiten für diesen Job angeboren und nicht erlernbar sind, ist ja ziemlich radikal.
Mhm, ja.
Was würde es für andere Berufe, sagen wir Chirurgen, Topmanager oder auch Softwareentwickler bedeuten, wenn wir auch dort davon ausgingen, dass man das entscheidende Talent einfach hat oder nicht hat? Wäre unser ganzes System von Ausbildung, Umschulung und zweiten Bildungsweg dann überflüssig? Bis zum nächsten Mal im Karrieremagazin-Podcast hier auf stellmarkt.de.